Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste. Hallo liebe Skisprungfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Ich bin Luis Holuch und wir sprechen heute über eine Neuerung, die es in diesem Skisprungsommer geben wird. Beim Sommer Grand Prix wird mal wieder etwas ausgetestet und wir stellen uns die Frage, ist das Skispringen oder kann das weg? Und das mache ich nicht alleine, denn heute in der Leitung ist unsere Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo lieber Luis, hallo liebe Zuhörer.
Ja, das ist das erste Mal, dass wir uns diesen Sommer hören. Hast du denn überhaupt schon wieder Lust auf Skispringen?
Ja, jetzt ist ja doch ein bisschen Zeit vergangen. Ich muss sagen, es war kein ruhiges Vorjahr, was den Skisprungzirkus so betrifft. Es sind doch viele Änderungen, beziehungsweise sollen ja auch noch viele Änderungen kommen. Also da dann durchzusehen im Winter oder dann mit Beginn der Saison. Ich bin gespannt, was der Sommer bringt und ob wirklich alles so kommt, wie sie es jetzt vorhaben.
Das bin ich auch. Und eine Neuerung, die wir uns heute anschauen wollen, ist ein neues Format, was ausgetestet werden soll. Und zwar bei den ersten beiden Sommer-Grand Prix-Stationen, nämlich in Wisła und in Courchevel. Das ist Anfang August. Und wir haben uns gedacht, Mensch, das bedarf erstmal einer Erklärung und dann auch einer Einordnung. Deswegen würde ich sagen, wir fackeln gar nicht lange und schauen uns das ganze Thema an. Es ist so, dass Sandro Pertile bei den Frühjahrsmeetings dieses Format vorgestellt hat. Laut seiner Aussage ist das auch seine Idee gewesen. Er würde das gerne mal ausprobieren. Und ob das so gut ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Es besteht im Grunde genommen aus zwei Wettkampftagen. Es gibt aber zwei Ergebnisse. Am ersten Tag ist es so, dass alle gemeldeten Teilnehmer im ersten Durchgang starten und die besten 30 kommen in den zweiten Durchgang. Also im Prinzip so, wie wenn es bei einem regulären Weltcup vorher keine Quali gibt, zum Beispiel aus windtechnischen Gründen, das hat man ja ab und zu mal. Und am zweiten Tag haben dann diejenigen, die nicht unter den besten 50 landen, frei. Das heißt, nur die Top 50 von Tag 1 dürfen in diesem Wettkampf starten und aus deren Ergebnis werden 10 Gruppen A 5 Athleten gebildet. Soweit, so gut. Von diesen jeweils 5 Athleten kommen die beiden Besten aus der Gruppe weiter. Zusätzlich noch 5 Lucky Loser, sodass es im Finale dann 25 Teilnehmer sind. Und dann kommt ein entscheidender Plot-Twist, denn vor diesem Finaldurchgang werden alle bisher gesammelten Punkte gelöscht. Das heißt, es starten alle bei 0. Somit ist nur dieser Finaldurchgang entscheidend für das Endergebnis. Erstmal die Frage auch an dich, liebe Uli, als du dich damit auseinandergesetzt hast, ist dieses ganze System überhaupt verständlich? Ist es nachvollziehbar, was da gemacht wird?
Jein, sage ich mal. Also man muss es, glaube ich, auch einmal gelesen haben. Ich glaube, wenn man das jetzt das erste Mal so bei uns jetzt hört, muss man sich das vielleicht 2-3 Mal anhören, was überhaupt an dem zweiten Tag passiert vor allem. Ich sage mal, ich finde das jetzt gar nicht so schlecht, dass es keine Qualifikation gibt. Ich glaube, das ist gerade für die Veranstalter jetzt nicht unbedingt schlecht, sondern dass alle starten dürfen, ist vielleicht auch für die Teilnehmer vielleicht sogar besser, weil man doch anders die Wettkampferfahrung sammelt. Das finde ich ja schon mal okay. Also damit kann ich komplett mitgehen. Am zweiten Tag finde ich es schon sehr kompliziert, muss ich sagen. Aber ja, es wird da auf jeden Fall, glaube ich, mehr Verlierer als Gewinner geben. Und dann ist natürlich, was du gesagt hast, womit ich eigentlich gar nicht so richtig leben kann, mit den 0 Punkten. Also, dass wirklich alles gelöscht wird. Und ich denke, die Springen werden nicht einfacher werden in Zukunft, was Bedingungen angeht. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie wird der Vorsprung dann gar nicht gewürdigt, den man sich vielleicht erarbeitet hat mit einem richtig guten Sprung. Und ich glaube, es wird dann mehr Glückssache als vielleicht wirklich, dass der oder die Best dann so einen Tag gewinnt. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das für den Zuschauer so attraktiv ist. Und was ich auch denke, wenn man jetzt vielleicht nicht so oft Skispringen guckt oder auch nur mal dazuschaltet, weil es einen interessiert und selbst für die Erfahrenen, an einem Tag ist es so, dass eben 30 im zweiten Durchgang sind und ganz normale Reihenfolge. Und am zweiten Wettkampftag ist es dann wieder komplett anders. Also gerade als Athlet denkt man sich auch dann öfters, oh, wäre das mal am ersten Tag so passiert, am zweiten Tag so. Also ich denke, die Besten setzen sich schon durch und werden dann auch wieder im Gesamtweltcup vorne sein, aber so richtig Zufrieden bin ich nicht mit dem System.
Ja, kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Also diesen Aspekt mit der Qualifikation, den sehe ich sogar auch als positiv, weil ich mir oft genug gerade in den letzten beiden Wintern gefragt habe, welchen Wert hat die Qualifikation eigentlich noch, außer dass da ein Preisgeld ausgelobt wird, weil die Starterfelder ja auch kleiner geworden sind. Dass der Veranstalter da jetzt Kosten sparen kann, das befürworte ich sogar, weil meiner Meinung nach ist es irgendwie, ja, hat die Qualifikation auch an Wert verloren in den letzten Jahren. Aber auch bei allem anderen sehe ich es eher kritisch, ehrlicherweise. Also das größte Problem ist sogar, was du sagst, dass dann der Faktor Glück bei diesem einen letzten Durchgang, zu dem man sich bis dato vorarbeiten musste, eine ziemlich große Wertigkeit bekommt. Also unser Lieblingsbeispiel ist ja immer Seefeld 2019, der Weltmeistertitel von David Kubacki, der jetzt von der FIS auch noch ironischerweise gleichgesetzt wurde mit dem Sieg von Carlos Alcaraz bei den French Open. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil das doch sehr anders zustande gekommen ist, aber boah, also gerade dieses Zurücksetzen auf 0 Punkte, das hat für mich auch mit der Natur des Skisprings sehr, sehr wenig zu tun, ehrlicherweise.
Ja, und ich denke auch, also es ist ja gut, wenn man überlegt, wie man eine Sportart weiter voranbringt, beziehungsweise dass sie eben attraktiv bleibt für viele Zuschauer, weil es ja doch so ein Massenangebot gibt mittlerweile. Aber ich denke, manchmal ist dann doch wieder weniger mehr. Und also vielleicht bin ich da auch zu alt denken, aber ich freue mich einfach, wenn mal irgendwas so Bestand hat, wie man es schon immer kennt. Und es wird ja eh schon viel verändert und es ist ja auch eh schon durch die ganze Materialschlacht, sage ich mal, und durch die Regelungen, die es jetzt gibt, manchmal, glaube ich, schon sehr schwer als Zuschauer durchzublicken. Das ist ja schon manchmal auch mit den Windpunkten, dass vielleicht manche noch gar nicht verstehen, der ist doch jetzt am weitesten gesprungen und ist trotzdem vielleicht nur Platz 8, weil eben die Jury die Lugenwahl zu hoch gewählt hat, beziehungsweise auch manchmal noch mit der Landung, mit dem Punktsystem. Das ist ja eh schon schwierig, das alles so nachzuvollziehen. Und eigentlich möchte man doch vielleicht auch als Zuschauer einfach mal gucken und sagen, Mensch, jetzt sehe ich, der ist am weitesten gesprungen, der hat vielleicht den schönsten Telemark gesetzt und der ist auch vorne. Und das wird jetzt noch mehr, glaube ich, aus meiner Sicht durcheinander gebracht.
Und ich finde auch, es widerspricht der Entwicklungen, die wir gerade auch im Wintersport in den letzten Jahren so erlebt haben. Die Tendenz geht ja dazu, dass die Wettkämpfe immer kürzer geworden sind. Also ein Beispiel, was mir sofort eingefallen ist, in nordische Kombination. Da wurde früher am Samstag zweimal gesprungen und dann am Sonntag 15 Kilometer gelaufen. Und dann hieß es dann aber, ja, nee, der Wettkampf dauert einfach zu lange, über 2 Tage verstreckt. Deswegen wurde es dann gekürzt auf einen Sprung und 10 Kilometer Lauf. Und im Skispringen will Sandro Pertile jetzt das komplette Gegenteil machen. Also die Logik erschließt sich mir auch nicht. Und ich fand es auch irgendwie ganz selbstentlarvend, dass der Kollege Jakob Balcerski, der da bei diesen Frühjahrsmeetings vor Ort war, dann davon berichtet hat, dass der Schweizer Skisprungchef Joël Bierry gefragt hat: Wir fangen in diesem zweiten Durchgang bei Null an. Warum sollten wir uns den ersten Durchgang überhaupt ansehen? Und die Antwort von Sandro Pertile war, Zitat, und das ist jetzt kein Scheiß, er hat gesagt, weil ich das Format gerne ausprobieren würde. Und wenn das dein
Ja,
größtes Argument ist, dann weiß ich nicht, ob du überhaupt eins hast.
naja, ich glaube auch, dass er sich da vielleicht ertappt gefühlt hat. Und dann hat er recht. Also, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Dann kann man wirklich sagen, ein Durchgang und das war's.
Ja.
Also, oder dann sagt man gleich, am zweiten Tag dürfen nur die besten 30 starten, die springen einmal runter und das war's. Aber ist das dann für einen Zuschauer attraktiv, der jetzt sein Ticket da kauft und im Stadion ist und zuguckt? Ich denke manchmal, warum lässt man es nicht einfach so? Warum guckt man nicht, dass man die Nation weiter unterstützt, dass es attraktiv bleibt, dass die Wettkämpfe fair durchgeführt werden? Das wäre aus meiner Sicht viel wichtiger, dass es wirklich am Ende, sage ich mal, die Besten auch oben auf dem Podest stehen und mehr Klarheit geschaffen wird eigentlich. Das wäre für mich eigentlich viel attraktiver für das Skispringen. Oder mehr Mixed-Wettbewerbe, mehr Teamwettbewerbe. Das wäre eigentlich so Sachen, glaube ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Zuschauer das vielleicht auch gerne sehen möchten.
Gebe ich dir recht, es gab ja jetzt unlängst den Wechsel im Kalender bei Lahti, dass das Teamspringen durch ein Superteam ersetzt wurde und da waren die Reaktionen auch schon ziemlich gespalten. Vor allem ist es ein bisschen seltsam gewesen, auch dadurch, dass das Superteam ja jetzt olympisch wird, dass es im Saisonverlauf gar keins gibt. Also, das erinnerte mich dann an die letzte Saison zum Beispiel, dass wir ein Teamspringen bei den Frauen haben, bei der Weltmeisterschaft, aber im Wettkampfkalender keins. Also, da herrscht für mich auch gar keine Konsistenz. Und be bevor man jetzt mit solchen Experimenten anfängt, finde ich, sollte man zusehen, dass der Rest funktioniert.
Ja, denke ich auch. Und dass, wie gesagt, eine klare Linie wieder geführt wird, was auch eben Materialkontrolle dann wieder betrifft, dass da die Zuschauer auch durchsehen und man wieder sagt, Mensch, das ist eine Sportart, die gucke ich gerne. Da weiß ich auch, wenn das Ergebnis steht, das bleibt auch und nicht, wie es jetzt vielleicht war.
Ja, wir schauen es uns natürlich trotzdem an. Wir gehen aber davon aus, dass das eine sehr ausgewählte Zielgruppe sein wird, die das Ganze verfolgen wird. Denn es sind, wie gesagt, nur die beiden Stationen Wiesbaden und Courchevel. Wir wissen auch, dass die TV-Übertragung im Sommer Grand Prix so eine Sache ist. Also es werden jetzt nicht wahnsinnig viele TV-Zuschauer erreicht, vor allem nicht diejenigen, die man dann im Winter auch erreichen möchte. Das schauen sich ja wirklich nur die ganz Eingefleischten an. Und ich prognostiziere mal, dass der Versuch dann nach Courchevel auch wieder eingestampft wird. Vor allem werden wieder nur die Männer dieses Format ausprobieren, so viel wir aktuell wissen.
Ja, schauen wir mal was. Aber ich denke manchmal, der Per Dede, wenn er was möchte, dass er das dann durchsetzt. Und ich glaube, er hat da manchmal auch kein Gehör für diejenigen, die ihm vielleicht andere Sachen empfehlen oder ja, wie der Schweizer jetzt eben ihn auch angesprochen hat. Und er das einfach durchsetzt, weil er das so möchte. Und das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen die Tendenz. Und das ist, glaube ich, nicht das Beste für den Sport.
Da kann ich mich nur anschließen. Was aber interessant ist, dass es in der Geschichte des Sommer Grand Prix schon vorherige Experimente gegeben hat. An eines davon konnte ich mich sogar noch erinnern. Und ich würde sagen, mit dem fangen wir auch an. Das war nämlich 2014. Da hatte Pertiles Vorgänger Walter Hofer ein System ausgedacht, was ursprünglich für das Skifliegen vorgesehen war. Also der Herr Hofer hatte sich in den Kopf gesetzt, dass man das Skifliegen noch interessanter machen sollte. Deswegen hat die Qualifikation des Starterfeldes auch auf 48 Athleten reduziert und nicht auf 50. Analog zu dem System, was wir jetzt ausprobieren werden, wurden die Punkte aus der Qualifikation mit in den Wettkampf übernommen. Dann war es so, dass es vier gleich starke Gruppen gab, also vier Gruppen A, 12 Athleten, genauso wie du das eben mit diesem POTS-System vorgestellt hattest, Uli. Das eben durchnummeriert wurde in der in den Gruppen D, C, B und A wurden sie dann genannt, eben die Springer 1, 2, 3 und 4 und dann wurde nach hinten durchnummeriert. Daraus haben sich die Top 6 jeder Gruppe für den Finaldurchgang qualifiziert, sodass es 24 Teilnehmer waren und dann wurde im Finaldurchgang in der gestürzten Reihenfolge des Zwischenstands aus Qualifikation und dem ersten Durchgang gesprungen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du konntest dich gar nicht mehr so grob daran erinnern. Natürlich wurden auch da wieder nur die Männer hergehalten als Versuchskaninchen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn das der letzte Schrei gewesen wäre, dann hättest du noch Erinnerungen daran gehabt.
Ja, also ich kann mich da eigentlich gar nicht dran erinnern, aber da war auch 2014, da war ich im Frühjahr auf Reha, das weiß ich noch. Vielleicht ist das deswegen ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass darüber diskutiert wurde, aber ich habe jetzt nicht irgendwie in Erinnerung, dass wir das überhaupt mal diskutiert haben, weil wir waren ja trotzdem auf Stand, egal ob das jetzt bei den Männern war oder bei den Frauen. Und Andi Bauer war ja da auch immer überall up to date, sage ich mal. Und dann hat man ja, wenn das bei den Männern getestet würde, dass man auch sagt, okay, das kann auf uns zukommen, aber ich habe da überhaupt keine Erinnerung, dass das mal bei uns Thema war. Also war das, glaube ich, wirklich nur so eine Randerscheinung.
Dieser Gruppenmodus wurde auf jeden Fall an drei Stationen seinerzeit getestet, auch wieder in Wiesbaden und Courchevel, aber zusätzlich damals noch in Einsiedeln, was damals noch im Kalender war. Aber schon nach dem ersten Springen gab es da sehr, sehr gemischte Reaktionen. Kann ich mal beispielhaft vorlesen. Ich fand das Zitat vom jungen Karl Geiger ganz interessant, der gesagt hat, bis heute weiß ich nicht genau, wie das System funktioniert. Es gilt zwar weiterhin das Prinzip, möglichst gut zu springen, aber ich glaube, dass die Zuschauer dieses System kaum durchschauen können. Das fand ich sehr frappierend. Gregor de Schwanden hat Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, es könnte durchaus sein, dass die Zuschauer während des Wettkampfs den Überblick verlieren. Und Andreas Wellinger hat sich noch ganz plakativ einen Athleten rausgepickt, der seinerzeit ganz doll drunter gelitten hat. Er hat gesagt, man hat heute bei Kamis doch gesehen, dass er nach der Qualifikation keine Chance mehr hatte, in den letzten Durchgang zu kommen. Aus meiner Sicht sollte man diese Idee nochmal überdenken. Da hat dann Walter Hofer selbst auch gar nicht mehr so viel Gegenrede bringen können. Also er hat sich da sehr, sehr einsichtig gezeigt, hat gesagt, dass Theorie und Praxis meist zwei Paar Schuhe sind, haben wir heute wieder gesehen. Es war relativ rasch ersichtlich, dass wir mit den Informationen noch nicht dort angekommen sind, wo wir hin möchten. Es wäre gut, noch besser darzustellen, dass eine gruppenweise Ausscheidung stattfindet. Gleichzeitig müssen wir aber auch hin und wieder zeigen, wie der Gesamtstand im ersten Durchgang aussieht. Also der größte Kritikpunkt war nicht mal, dass der Modus an sich vielleicht nicht fair war, sondern die Darstellung, vor allem im TV, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, dass man es seinerzeit nicht geschafft hatte, gleichzeitig darzustellen, wie der Stand in den Gruppen ist, damit du überhaupt wusstest, wer kommt jetzt in diesen zweiten Durchgang, weil das ist ja ein Kernelement, sondern es wurde immer nur gezeigt, wie der aktuelle Zwischenstand ist. Du wusstest aber gar nicht, welcher Springer gehört jetzt zu welcher Gruppe. Und ich befürchte, dass uns Ähnliches auch mit dem neuen Modus blühen könnte.
Genau, weil ich glaube, du bräuchtest ja fast eine ganze, sage ich mal, Bildschirmseite, egal wie groß der ist, um das darzustellen. Aber gleichzeitig springt ja der Athlet weiter und so viel Pause kannst du ja auch nicht dazwischen machen, weil das ja dann auch wieder unattraktiv wird, beziehungsweise wenn es gerade windig ist oder die Bedingungen dann ja auch nicht gerade fair sind, wenn du den Wettkampf über einen großen Zeitraum streckst. Und ich weiß nicht, ob man es heutzutage, ich meine, es sind ja auch noch mal jetzt 11 Jahre vergangen. Man könnte es bestimmt grafisch besser darstellen mittlerweile und auch natürlich viel schneller, aber dann sind zu viele Gruppen, also man braucht schon einen ganzen Bildschirm, wie gesagt, um das vielleicht dann zu lesen. Und ich mag das schon immer nicht, wenn ich Fernseher gucke und dann kommt ein Interview und man sieht den Springer oben rechts da klein im Fenster immer nur springen. Und wenn das dann genauso wird, ja, schwierig. Und ich glaube, selbst der Athlet weiß gar nicht, wo er dann steht zu dem Zeitpunkt. Vielleicht ist er dann, das ist ja manchmal schon bei der Vierschanzentournee, obwohl es da ja noch übersichtlich ist, wo die dann zittern, beziehungsweise vielleicht eigentlich 25. gewesen wären oder 20., aber trotzdem rausfliegen. Selbst da weiß ja keiner so richtig, bis zum letzten Springer, bin ich noch im zweiten Durchgang oder nicht. Und so wird es ja noch komplizierter, das dann auch zu sortieren, wieder an den Start zu gehen. Das stelle ich mir eben auch sehr schwer vor für die Athleten dann.
Was sagst du denn zu den Stimmen, die ich da rausgesucht hatte, die das System gut fand? Ich pick jetzt mal plakativ Tom Hilde raus, der seinerzeit gesagt hat, ich finde es gut, dass weniger Athleten im Finaldurchgang vertreten sind. Somit steht jedem Springer mehr Zeit zur Verfügung. Ist das wirklich ein valides Argument aus Springersicht auch?
Ich bin auch ehrlich, ich habe das gar nicht so verstanden, warum da mehr Zeit zur Verfügung steht, weil es sind ja trotzdem die Springer da. Also das habe ich nicht ganz so nachvollziehen können, warum dann ausgerechnet mehr Zeit für die Springer ist. Ich glaube, das kommt dann darauf an, wo man wirklich gelandet ist. Ich denke mal, der Tom Hilde hat nach dem Wettkampf eben vielleicht, hat er da einen guten Wettkampf gehabt und hatte da extrem viel Zeit und war vielleicht auch noch ganz weit vorne. Ja, und das mit dem Finaldurchgang, ich meine, ob jetzt 30 vertreten sind oder 25, ich glaube, das macht dann zeitlich auch nichts mehr weg.
Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, wo da jetzt eigentlich wirklich der Vorteil ist. Ich kann mal gerade nachschauen, Tom Hilde ist in diesem Wettkampf Neunter geworden, also er ist unter den Top Ten gewesen und vor dem letzten Durchgang lag er auf Position, auch auf diesem 9. Platz. Ja. Also wahrscheinlich hing es einfach mit seiner persönlichen Platzierung zusammen und nicht mit dem Modus. Also nicht so wirklich überzeugend. Den Zuschauern hat es seinerzeit nicht gefallen. Die Athleten waren auch sehr, sehr skeptisch und deswegen ist man nach drei Stationen auch zum alten Modus zurück. Und dann bei den Herbstsitzungen der FIS Anfang Oktober 2014 ist das Ding dann endgültig beerdigt worden. Wenig überraschend. Wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass ich damals die ersten Wettkämpfe gesehen habe und mich gefragt habe, was sehe ich da eigentlich? Also ich musste es mir selber mitschreiben, damit ich überhaupt verstanden habe, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Und wenn es dann so kompliziert wird, kann man sich selber ausdenken, ob das jetzt gut oder ob das schlecht war. Aber wie gesagt, es war nicht der erste Versuch seiner Art, denn 2000 gab es im Sommer Grand Prix auch schon einen Versuch. Da konnte ich mich jetzt wirklich nicht dran erinnern. Da bin ich allerdings auch erst 5 Jahre alt gewesen. Das möge man mir verzeihen. Aber auch da war das dann so, dass es insgesamt drei Durchgänge gab. Die wurden allerdings etwas anders benannt. Der erste Durchgang hieß dann Viertelfinale. wo es auch 48 qualifizierte Athleten gab, die in vier Zwölfergruppen aufgeteilt wurden, also analog zu dem System von 2014. Auch da zogen die besten sechs Springer jeder Gruppe in das Halbfinale ein, also in diesen zweiten Durchgang. In dem gab es dann allerdings zwei gleich große Gruppen und auch eine Parallele zum neuen Modus war dann so, dass die Punktzahlen auf null zurückgesetzt wurden, sodass auch da wieder nur der letzte Sprung über den Sieger entschieden hat. Weil man da auch gemerkt hat, war vielleicht nicht so doll, wurde es dann so gemacht, dass bei den Springen in Japan das System auf nur zwei Durchgänge verkürzt wurde. Aber, oh Wunder, auch diese Wettkampfformel hat sich nicht durchgesetzt und wurde eben schnell wieder eingestampft. Also irgendwie, wenn man sich das jetzt nochmal so vor Augen führt, hat man so das Gefühl, dieser neue Modus ist jetzt ein Hybrid aus dem 2014er und dem 2000er Modus. Das Beste aus zwei Welten, wenn man das so freundlich formulieren möchte.
Zumindest denkt man das, dass das das Beste aus zwei Welten
Ja.
ist. Man muss ja auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel drei Durchgänge sind, was du gerade hattest, ist es ja für die, die richtig gut sind, müssen immer drei Sprünge machen. Das kann ein Vor-, aber irgendwann auch ein Nachteil werden, weil die Saison ist ja lang, man hat ja viele Wettkämpfe. Ich denke auch mit der Qualifikation, die vielleicht jetzt weggelassen wird, damit kann ich voll mitgehen. Das finde ich auch gut, weil die Springer und Springerinnen, also mittlerweile so viele Wettkämpfe haben, auch natürlich auch Skiflugschanzen mit dabei sind, wo man, glaube ich, auch Energie sparen kann, wo man dem Ganzen mal ein bisschen entgegenkommt, auch den gesundheitlichen Aspekt sieht. Und man sagt, okay, dann ist der erste Sprung gleich richtig was wert im ersten Durchgang und kann sich, wie du auch sagst, die Quali eben sparen. Ja, das finde ich gut, aber alles andere, wenn du dann jedes Mal drei Durchgänge hast, weil du jetzt, sage ich mal, ganz vorne mit dabei bist, ich glaube, das ist dann auch irgendwann sehr kräftezehrend und dann ist man vielleicht zum Höhepunkt auch nicht mehr dort, wo man vielleicht sein möchte.
Ja, also wir erkennen da schon ein Muster, dass das irgendwo, es ist mir auch ein bisschen zu sehr gewollt und vor allem, ich habe mir jetzt gerade mal so eine Ergebnisliste von damals ausgesucht. Also es ist dann schon wirklich viel, was man sich da auch nochmal durchlesen muss, wenn man den Wettkampf eigentlich nochmal nachverfolgen möchte. Das ist auch ein Problem, was ich mit dem Ganzen dann habe. Auch damals, die TV-Grafiken waren natürlich noch viel, viel einfacher, als das jetzt 2014 schon der Fall war. Also man erkennt schon wiederkehrende Muster, die schon darauf schließen lassen, warum ein Gruppenmodus per se im Skispringen vielleicht einfach nicht das Wahre ist. Und ich denke mir auch immer so, wir sind so weit fortgeschritten im Jahr 2025, wenn es da wirklich noch was gäbe, was dem klassischen Modus irgendwie Konkurrenz bieten könnte, dann hätte man das in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon mal ertüftelt oder erfunden.
Ja, kann ich dir nur recht geben. Und ich denke, es wird auch ganz schwer dann für die, sage ich mal, die jetzt nicht ganz vorne dabei sind, aber vielleicht immer so um Platz 15, Platz 20, 25 springen. Ich glaube, für die wird es auch ganz schwer, gute Ergebnisse dann überhaupt mal zu erzielen. Und dann wird es ja
Ja.
auch wieder schwer, Kaderplätze zu erreichen. Also da hängt ja dann sehr, sehr viel mit dran und sich wirklich anzubieten.
Ja.
Und dann haben sie vielleicht gute Sprünge oder Einzelsprünge, aber irgendwie steht dann trotzdem nichts auf dem Papier. Also was dann irgendwie was wert ist, habe ich so gerade das Gefühl.
Ja, oder du kämpfst dich halt irgendwie durch diesen Gruppenmodus durch, bist dann im dritten Durchgang, freust dich schon, dass du sagst, hey, ich erziele heute vielleicht eine gute Platzierung und hast dann Windpech und wirst am Ende doch 22. da und am Ende heißt es dann ja, der hat einen mittelmäßigen Wettkampf gemacht. Dabei waren die vorherigen drei Durchgänge eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Also,
Ja, wo du vielleicht Platz 8 oder Platz 15 belegt
ja,
hättest, was ja
genau.
auch gleichzeitig in vielen Ländern eine Qualifikation für ein Großereignis ist. Und das macht es ja dann auch den Trainer schwerer, irgendwie dem Team zu sagen, ich nehme die besten 5 oder besten 6, wie auch immer mit. Aber das ist ja dann noch schwieriger, nach solchem Wettkampfformat zu entscheiden, weil der Trainer vielleicht auch merkt, Mensch, wäre das ein Wettkampf gewesen wie am ersten Tag, dann wäre mein Schützling jetzt auf Platz 12 gewesen. Und ausgerechnet, also weißt du, es ist ja dann noch schwieriger, gerade in den Nationen wie Österreich, ich denke auch irgendwann wieder Deutschland. Oder auch Norwegen, wo dann vielleicht die Konkurrenz innerhalb des Teams schon groß ist, dann noch zu rechtfertigen, wen nehme ich jetzt mit? Also wie möchte man das dann, ja, gerade wenn es dann vielleicht so knapp ist zwischen zwei Springern.
Ja, und man darf sich ja auch die Frage stellen, ob die beiden Stationen Wisła und Courchevel tatsächlich so geeignet sind, wenn es in Wisła wieder polnische Meisterschaften mit internationaler Beteiligung sind und Courchevel jetzt auch nie besonders aufgetrumpft ist. Wir haben klassischerweise die Stationen im Sommer Grand Prix, die einfach stärker besucht sind. Natürlich Klingenthal allen voran. Beim Finale werden sie dann alle dabei sein, vor allem weil es ja dieses Jahr Hybridspringen ist und sehr, sehr nah am Weltcup-Auftakt verhältnismäßig. Hinzenbach dasselbe. Und ich gehe auch fest davon aus, dass der Sommer Grand Prix in Val di Fiemme zum Beispiel deutlich stärker besetzt sein wird als jetzt Wiesbaden-Courchevel, eben weil es die Olympia-Generalprobe ist. Also kann man sich auch das Szenario ausdenken, dass dieser Versuch, dieses Experiment dann auch mit Starterfeldern durchgeführt werden, die vielleicht bessere COC-Starterfelder sind im schlimmsten Fall. Also sicherlich auch kein begünstigender Faktor, um es mal so zu sagen.
Ja, wir können das ja auch jetzt abschließen, aber vielleicht sollte man solche, sage ich mal, Tests vielleicht eh überhaupt erstmal im COC starten, wo man nicht gleich diesen Druck hat, von Zuschauern mit Fernseher und so, wo man auch einfach mal probieren kann und vielleicht auch mal sagen kann, den Wettkampf ziehe ich jetzt mal ein bisschen in die Länge oder so.
Interessanter Ansatz auf jeden Fall, ja. Könnte
Also warum muss ich
man.
das immer im Weltcup testen? Warum kann ich das nicht einfach im COC, wo vielleicht das Starterfeld oft stark besetzt ist, weil das war ja oft gerade im Sommer, dass der COC oft besser besucht ist. Warum teste ich das da nicht einfach mal aus?
Ja, das wäre tatsächlich mal eine Maßnahme. Könnte man sich überlegen. Vor allem, wenn das Ding jetzt wirklich wieder scheitern sollte.
Oder wenn
Sind
es
wir mal gespannt, wie.
durchkommt, ich meine, wenn das jetzt so, ich denke mal, das ist dann, also wenn das kommen sollte, ist das, glaube ich, aber dann trotzdem nicht, also muss noch so viel Feinschliff dann passiert werden, um das wirklich attraktiv zu machen. Und ich glaube, da braucht man einfach auch mal nicht nur drei Wettkämpfe, wenn man das wirklich durchsetzen möchte. Ich glaube, dann braucht man einfach mal fünf, sechs, sieben verschiedene Stationen auf verschiedenen Schanzen mit verschiedenen Bedingungen. Weil das kann ja bei zwei Wettkämpfen super funktionieren, weil die Bedingungen gepasst haben, weil vielleicht das Feld nicht so weit auseinander war, beziehungsweise vielleicht dichter zusammen war. Das weiß ich jetzt auch nicht, was besser ist. Und dann würde ich das einfach in so einer COC-Serie einfach mal probieren, die oft echt gut besucht sind. Und ich glaube, manchmal, also kannst jetzt gerne mir widersprechen, aber glaube ich, manchmal im Sommer mehr COC-Springen stattfinden als jetzt Sommer Grand Prix springen.
Jetzt diesen Sommer ist es nicht so, aber ja, gab schon einen Sommer, wo das andersrum war. Ja, definitiv. Nun ja, wir werden es beobachten und dann auch diskutieren, wenn es dann soweit ist. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eure Meinung dazu schreiben, entweder in den Kommentaren bei Spotify oder natürlich über Social Media. Vielleicht findet ihr auch noch positive Aspekte, die wir jetzt nicht gefunden haben. Soll es ja auch geben. Vielleicht gibt es da Details, die wir übersehen haben. Und als allerletztes habe ich mir noch aufgeschrieben, ob wir nicht vielleicht Ideen haben, was man hinsichtlich Wettkampfformaten machen könnte. Eine Sache, die es schon gibt, allerdings nicht auf FIS-Niveau, sind gemischte Teams. Ich habe das immer mal wieder im Alpencup oder bei den, ja, früher hießen sie OPA-Games, jetzt heißen sie Phaser-Games, gesehen, dass wenn es da Nationen gab, die kein Viererteam zusammen bekommen haben, dass die dann ein gemischtes Nationenteam quasi stellen mussten. Also beispielsweise Frankreich und Italien oder so, habe ich dann gesehen, oder Frankreich oder die Schweiz. Dass selbst bei klassischen Teamspringen dann auch Springern aus kleinen Nationen die Möglichkeit gegeben wird, dort mitzuspringen und dass die dann nicht einen freien Tag quasi haben. Also das finde ich eigentlich ganz charmant. Du kannst dir dann mit einer Formel auch die Punkte ausrechnen, wenn sie denn welche erspringen sollten, die sie dann für den Nationencup bekommen, fände ich eigentlich ganz cool, dass du die kleinen Nationen nicht noch dafür bestrafst, dass sie kein klassisches Viererteam mehr zusammen bekommen. Das ist mir sofort als allererstes eingefallen.
Ja, ich habe jetzt gemischt dran gedacht, wenn zum Beispiel, ich habe so gedacht, wenn drei Jungs nur am Start sind und dass man das dann noch mit einem Mädel aufstocken darf. Und
Auch nicht
manche
schlecht.
könnten das ja. Also gerade in den Nachwuchswettkämpfen, glaube ich, ist da ja auch von der Kraft noch nicht so der Unterschied so extrem mit Anlauflänge und so, jetzt wie dann irgendwann wirklich im Profibereich. Daran habe ich jetzt gedacht, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber man muss halt auch wirklich nachweisen, dass man nicht keine vier Springer stellen kann. Also. Das wäre noch entscheidend. Ich meine, in der neuen Kombination gab es ja auch manchmal Team 1, Team 2. Das
Im
gab es ja auch
Teamsprint,
schon
genau, ja.
mal. Oder
Ja.
gut, dann hat man vielleicht Pech, dass dreimal Österreich auf dem Podest steht.
Ja, deswegen haben sie es irgendwann dann begrenzt, gesagt, es
Ja.
dürfen bei Großereignissen gerade dürfen nur zwei Teams starten, ja. Das wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Und was ich auch gern mal sehen würde, aber wo du natürlich dann auch wieder das Problem hast, dass sehr, sehr viele Leute dann frei hätten, wäre ein Single-Mixed-Team. Also nur ein Mann und eine Frau zusammen. Aber da sehe ich die Problematik halt, dass ja dann wirklich ein Großteil der Athletinnen und Athleten, die da gemeldet sind, dass die einfach einen Tag frei haben. Und das finde ich dann immer doof.
Ja, es werden auch wieder noch mehr die gewinnen, die eh schon immer gewinnen, weil das ja dann noch spezieller auf zwei Starke reduziert wird.
Ja, definitiv. Ja, also es liegt vielleicht auch einfach in der Natur der Sportart, dass die Formatvielfalt da nicht so gegeben ist. Es gab ja auch mal, ich glaube, polnischen Kollegen hatten das überlegt, ob man nicht, wie bei der Tour de France, dann sagt, man bildet Teams von Sponsoren quasi. Also dann jetzt ganz plakativ gibt es Team Manna, Team Red Bull und so weiter. Was hältst du von der Idee?
Ist eben auch schwierig, wenn du nicht den Vertrag hast oder bekommst.
Ja.
Und du musst ja auch erstmal als Firma sagen, ich tue jetzt wirklich vier Athleten unterstützen. Nur im Profibereich, du guckst ja auch schon mal im Nachwuchsbereich. Dann muss ja ausgewogen sein, Frauen und Männer. Ich meine, wie viele Firmen schaffen das wirklich? Also machst du da ja auch wieder eigentlich nur die, die richtig Geld haben. Ich glaube nicht, dass da so viel, denke ich mal, zusammenkommt. Also dann wird es ja immer
Ja.
noch kommerzieller, finde ich.
Am
Hat ja
Ende
gar nichts mehr mit den
sind
Nationen zu tun.
ja, am Ende werden tatsächlich halt die bevorteilt, die eh schon gut sind, was ja eigentlich, also man möchte ja, dass möglichst viele möglichst gut sind und das reichst du mit dem Format tatsächlich nicht. Das
Wenn
ja.
könntest du eher noch Teams zusammenlosen, dass du sagst, du lost es zusammen.
Oder
Also es
jetzt
ist
wie
ja ein
bei
bisschen so ein
diesen.
Glücksfall, ja, das meinte ich an, was da das Showwettkampf war, dass man so sagt, man
Ja.
zieht irgendwie aus Lostöpfe, dass es auch verschiedene Lostöpfe gibt, was ich, zwei Athleten und zwei Athletinnen, das ist an dem Tag der Team und dann, wie du sagst, mit der Formel muss man dann eben ausrechnen, was die Nation bekommt.
Ja. Ja, also den Teil fand ich, also wenn man das jetzt vielleicht sogar live gemacht hätte, dieses Draft-System mit den Kapitänen, das hat mir eigentlich sogar fast am besten gefallen bei diesem Show-Wettkampf. Ne? Dieses Zusammenspiel zwischen ehemaligen Athleten, weiß ich nicht, wenn sich dann Martin Schmidt kann jetzt sein, dass der nicht in seinem Team war, aber beispielsweise Angela Linschek oder so abklatscht. Ich fand, das hatte eigentlich irgendwie was. Das war nochmal ein cooles zusätzliches Element, was man ja so sonst halt gar nicht sieht.
Ja, aber wie gesagt, also ich bin ja auch ein bisschen für das Traditionelle. Man muss ja auch aufpassen, dass es dann nicht zu, also ist ja eh schon viel kommerziell, zu viel Show nur noch wird und gar nicht mehr
Ja.
eigentlich um den Wettkampf an sich geht und wirklich um diesen Konkurrenzkampf der Nation und den einzelnen Athleten. Ich glaube, das kann man vielleicht mal punktuell machen, wie sie es jetzt gemacht haben nach der Saison. Aber ich sage ja, der Kalender ist ja auch so voll. Wo ist da eigentlich dann noch Platz dafür?
Das muss man definitiv so sagen, gerade jetzt bei dem Olympia-Winter, der auf uns zukommt. Also ich bin auch der Meinung, dass der Zeitpunkt einfach für solche Experimente leider Gottes nicht der richtige ist. Aber wie gesagt, wir werden es anschauen und dann diskutieren. Und wie gesagt, wenn ihr noch Vorschläge, Hinweise, Ideen und so habt, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne. Wir sind auf jeden Fall natürlich für offen und werden das dann in den Folgen zu den beiden Stationen auf jeden Fall auch aufgreifen. Damit würde ich sagen, wir machen den Laden für heute dicht. Dann darf ich mich wie immer bei dir bedanken, liebe Uli, dass du mit dabei warst und ja, deine Meinung, deine Expertise eingebracht hast.
Ja, sehr gerne und ich freue mich vor allem auch auf unsere Zuhörer, was die dazu sagen, schreiben und wie gesagt, vielleicht ist ja echt noch eine gute, super gute Idee dabei oder auch eine Kritik. Ja, bin ich auch sehr gespannt und Punkte, die wir einfach noch nicht beleuchtet haben, Luis.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.